Hallo und herzlich willkommen, liebe Law Lovers, bei einer weiteren Folge von unserem wunderbaren Podcast Spoiler Alert und heute schon wieder mit einer Premiere. Aber bevor ich diese verrate, möchte ich heute wieder bei mir begrüßen den Michael und den Michael. Hallo Michael. Hallo Michael.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr beide wieder da seid. Michael Lanzinger, Rechtsanwalt der Herzen und Drachentöter Michael Grasecker, der uns wie immer technisch beisteht und uns sagt, was wir alles noch besser machen können. Eine Premiere ist es deswegen, weil wir heute gleich zwei neue Aspekte in unseren Podcast implementieren. Nämlich zum einen haben wir zwei Gäste heute bei uns, die Expertinnen für unser Thema sind. Nämlich unser Thema ist die landläufig sogenannte Fußfessel, der elektronisch überwachte Hausarrest. Und bei uns ist heute die Frau Hofer, die sich mit den rechtlichen Aspekten vor allem besonders gut auskennt bei der Fußfessel, und der Herr Peinhardt, der sich mit den technischen Aspekten auskennt. Und ich möchte Sie beide heute herzlich begrüßen und mich gleich mal bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns zu sein. Hallo.
Hallo.
Hallo, danke für die Einladung. Hallo.
Ja, sehr gerne. Es ist uns eine große Freude, dass unser Podcast sich von diesem kleinen, nerdigen Filmgespräch wegentwickelt hat hin zu Gästen, zu Experten, Expertinnen. Und heute geht es um die Fußfessel. Weil wir Sie jetzt aber nur mal mit dem Namen kennen, möchte ich Sie bitten, vielleicht zuerst die Frau Hofer und dann den Herrn Peinhardt, sich kurz vorzustellen, unseren Law Lovers, so nennen wir unsere HörerInnen, und dann auch vielleicht kurz über Ihren beruflichen Werdegang zu reden und darüber zu sprechen, warum Sie sich jetzt mit dem elektronisch überwachten Hausarrest, mit der Fußfessel überhaupt beschäftigen. Frau Hofer.
Gut, ich bin die Iris Hofer. Ich bin die Leiterin der Justizanstalt in Linz, habe als Justizwachebeamtin angefangen, habe dann alle Stufen innerhalb der Karriereleiter der Justizwache absolviert, nebenher berufsbegleitet in Linz U studiert, in Linz Public Management gemacht und bin jetzt seit 2018 Leiterin der Justizanstalt und beschäftige mich mit der Fußfessel eigentlich seit der Implementierung und bin sozusagen vor circa 13, 14 Jahren und bin seitdem eigentlich mit dabei und jetzt natürlich als Behörde, die schlussendlich darüber entscheidet, ob ein Antragsteller die Fußfessel bekommt oder nicht.
Ich muss da jetzt ganz kurz zwischenfragen, wenn Sie sagen, Sie haben berufsbegleitet studiert in Linz, vor Ort oder multimedial?
Multimedial.
Ma, Sie sind eine Studentin von uns. Wir haben nämlich auf dem Institut gearbeitet, drum okay. Max und ich. Also,
wir waren multimedial. Wunderbar.
Das ist wunderbar, schön. Weil wir haben uns nämlich immer gefragt, welche Leute machen bei uns wirklich einen Abschluss? Wer hat es durch heute Vermögen? Jetzt wissen wir es, Justizwachebeamte.
Ganz viele.
Perfekt. Ganz viele perfekt. Sogar. Ja, super.
Ganz viele, ganz viele.
Meine Lebensgefährtin übrigens auch.
Das ist, naja, cool. Das ist cool. Es gibt mittlerweile schon sehr viele AbsolventInnen vom Multimedia-Institut, deswegen ja, umso schöner, das zu hören und mitzubekommen. Ja. Das ist ein sehr interessanter Werdegang. Wenn ich Leiterin von einer Justizanstalt höre, dann kommt gleich so die Shawshank Redemption in meinen Kopf, wenn es um Filme geht, quasi die, wie heißt denn der auf Deutsch?
Keine Ahnung.
Von der Stephen King-Verfilmung von Frank Darabont auf Deutsch.
Die Verurteilten.
Ja, die Verurteilten. Genau. Sie wirken ja wesentlich, also für alle, die jetzt nur zuhören können, wesentlich sympathischer als solche Gefängnischefs in diesen Orgenfilmen. Deswegen ist es mir umso eine größere Freude, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Frau Hofer. Vielen Dank. Herr Peinhardt, kommen wir gleich zu Ihnen. Womit verbringen Sie Ihre Zeit beruflich?
Mein Name ist Karl Weinhardt. Ich bin in meiner Funktion Leiter der Kompetenzstelle elektronische Überwachung für Österreich in der Generaldirektion Strafvollzug im Bundesministerium für Justiz. Ich habe im Jahr 2020 einen Wechsel aus der Privatwirtschaft in zum Strafvollzug gemacht sozusagen, habe dann die Ausbildung zum Justizwachebeamten gemacht in Graz in der Justizwachschule, habe dann einige Jahre Dienst versehen in der Justizanstalt Grazer Comini als Justizwachebeamter, habe dort sozusagen den Feinschliff bekommen für die Arbeit im Gefängnis und habe dann begonnen mit 2004 beginnend sozusagen so kurzfristige Dienstzuteilungen nach Wien, wo ich mich mit der IT-Administration Strafvollzug beschäftigt habe, wo ich da mitgearbeitet habe an der Betreuung, Weiterentwicklung der Justizanwendungen, die implementiert sind für unsere speziellen Anwendungen, die wir brauchen für unsere tägliche Arbeit. Es ist dann immer mehr geworden über im Laufe der Jahre und ab 2007 circa war ich dann eigentlich gänzlich in Wien und habe gänzlich in Wien Dienst gemacht. Und dann 2010 kam dann die Entscheidung, dass in Österreich die Fußfessel eingeführt wird, beziehungsweise die Vollzugsform elektronisch überwacht der Hausarrest. Und um es so zu sagen, wie es war, man wusste nicht genau, wie und wo das dann am Ende des Tages dann umgesetzt werden soll. Man hat ja noch keine Erfahrung gehabt und hat gesagt, das ist sehr technisch und hat mit Computern und Servern und solchen Dingen zu tun. Kümmert ihr euch einmal darum. Und so bin ich dazugekommen. Am ersten Tag war ich der Erste im Büro, der sozusagen dann die Arbeit übertragen bekommen hat. Und seitdem bin ich dabei. Tatsächlich so gelaufen. Und ich habe das nie bereut, dass ich an dem Tag der Erste im Büro war.
Das heißt, Sie sind dabei von der Stunde Null. Dieser Implementierung.
Also, Null, also wenn man die technische die Praxisumsetzung betrachtet, bin ich von der Stunde Null dabei. Ja.
Also einen echteren und vollblütigeren Experten kann man gar nicht einladen zum Thema Fußfessel.
Ja, das könnte man fast so formulieren. Ja.
Also ohne uns jetzt zu loben, aber ich freue mich, dass das alle, dass unsere Lollovers mit so hochkarätigen Gästen zu tun bekommen. Das ist wirklich super. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Als Einstieg holen wir so ein bisschen unsere Podcast-Vergangenheit herein und möchten gerne mal völlig weggehen vom Thema Fußfessel, vom Thema Strafvollzug, Gefängnis etc. und hin zu Ihnen beiden und zu Ihrem, zu einem Teil Ihrer Freizeitgestaltung. Nämlich, gibt es einen Film für Sie, Frau Hofer, oder auch für Sie, Herr Peinhardt, oder eine Serie, die so hängen bleibt? Ich rede jetzt nicht von der Lieblingsserie, die man immer reingibt, um sich vielleicht ein bisschen besser zu fühlen oder sich wieder aufzubauen oder sich zu entspannen, sondern so Filme, die wie ein Traum dann noch so nachhängen im Leben. Gibt sowas für Sie?
Für mich war ein beeindruckender Film, den ich vor Jahren einmal gesehen habe, war The Hidden Figures. Also
oh, ja.
Das ist von den drei Afroamerikanerinnen, die als Mathematikerinnen eigentlich in Wirklichkeit die Raumfahrt revolutioniert haben. Mit den ganzen Nebenthemen, was dieser Film hat.
Das ist ein super Film, ja, der hat mich auch sehr beeindruckt. Und vor allem so das Hidden im Titel ist ja wirklich groß zu schreiben, weil niemand hat eine Ahnung, was die mathematisch und menschlich geleistet haben eigentlich. Also ohne die wäre die Mondlandung unvorstellbar gewesen. Großartig, super. Wieder eine ganz andere Art von Film. Vielen Dank, Frau Hofer. Herr Peinhardt, haben Sie auch so einen?
Also wenn ich ehrlich bin, wenn es darum geht, was sehr lange nachwirkt und auch heute noch immer nachwirkt in verschiedenen Situationen, dann muss ich einen Film oder eigentlich hat es damals begonnen mit einer Dokumentation über dieses Stanford-Prison-Projekt, das wir uns während der Ausbildung angeschaut haben. Und dann gab es ja mehrere Verfilmungen im Laufe der letzten Jahre, auch so eine deutsche Produktion, die das Thema behandelt hat. Und also wenn es darum geht, was mich nachhaltig immer wieder bewegt, beziehungsweise heute noch schockiert, wie was möglich ist, dann ist es dieser Film oder sind es diese Versionen dieses Experiments von damals. Mhm. Alles andere ist dann wirklich eher Filme, die der Freizeitgestaltung also dienen und zur Ablenkung von der Arbeit Und Stephen King ist natürlich, The Green Mile ist natürlich schon so ein Klassiker, den man sich immer wieder mal gerne anschaut.
Ist aber trotzdem alles irgendwie so im Dunstkreis von Gefängnis und Strafvollzug. The Green Mile genauso wie Stanford Prison Experiment.
Ich bin ein Spätberufener, aber Intensivberufener dann doch.
Ist ja großartig. Also ich glaube, dass du Michael Lanzinger auch eine seine Lieblingsserien Better Call Saul nennen würde. Deswegen passt es ja eh sehr gut zusammen, wenn man seinen Beruf auch als Berufung ansieht. Also quasi im Ursprungssinn des Wortes. Ich mag das sehr gerne, weil das Leben ist eh so kurz. Und dann, wenn man sich dann mit Sachen beschäftigt, die einen tatsächlich bewegen, nicht nur in der Freizeit, sondern auch beruflich, dann ist ja das ein Glück in jeder Hinsicht. Lassen Sie uns jetzt umsteigen auf das Kernthema von unserem Treffen heute, nämlich auf die Fußfessel. Es ist so, dass man hört das immer wieder, das gibt's und man kann das in irgendeiner Weise, kann man daheim bleiben sozusagen, wenn man die Fußfessel hat und muss nicht eingesperrt sein im Gefängnis. Ich glaube aber, dass so landläufig diese Informationen eigentlich auch schon der Gipfel sind. Also da piekt das Wissen über die Fußfessel. Deswegen wäre es, glaube ich, für alle, für Juristinnen sowie für juristische Laien einfach spannend, wenn sie uns vielleicht jeder in seinem oder in ihrer Expertise über das erzählen, wie man zu einer Fußfessel kommt. Hört sich jetzt sehr positiv an. Und wie das dann auch rechtlich, also wie es rechtlich dazu kommen kann. Auf der einen Seite, man kann ja das beantragen, wenn man bereits im Strafvollzug in irgendeiner Weise schon sich befindet. Und auf der anderen Seite aber auch, wie es technisch funktioniert. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die GPS, es wird nicht ständig GPS überwacht. Das ist was, das ich gelesen habe. Vielleicht können Sie, Herr Peinert, uns da ein bisschen mehr darüber erzählen. Und Frau Hofer, Sie über die rechtlichen Aspekte. Da wird sicher der Michael Lanzinger hoch motiviert zuhören und mitschreiben. Ja, genau. Also bitteschön. Ich werde Ihnen genauso gespannt zuhören wie alle Law Lovers, die Sie jetzt gerade zuhören.
Also da alles mit dem, was muss man dafür tun oder anstellen, damit man in die Bredouille kommt, sich mit einem Antrag für Fußfessel zu beschäftigen oder das ganze Administrative, da das vorher beginnt, vor meinem Job, würde ich die Iris bitten, die Frau Hofer bitten, dass sie uns sozusagen beginnt und ihren Teil oder ihre Meinung dazu sagt.
Super. Okay. Also wie bekommt man die in diesem Blog so heiß geliebte Fußfessel? Die Fußfessel ist die Voraussetzung, dass man eine Verurteilung, wir sprechen ja heute von Strafhaft, verurteilt worden ist, wo die voraussichtliche Strafzeit nicht mehr länger als ein Jahr ist. Also unter dem Grundsatz, man berechnet die bedingten Entlassungen mit ein, Halbstrafe, also die Möglichkeit, zur Hälfte der Strafe aus der Haft entlassen zu werden oder auch 2/3, das wird berücksichtigt. Also, aber es darf maximal eine Rechtsstrafe von 12 Monaten bleiben. Die Fußfessel ist nur in Österreich möglich. Also man muss eine Unterkunft im Inland haben, man muss eine geeignete Tagesstruktur haben oder Beschäftigung, das heißt, die Beschäftigung kann sein, dass ich arbeiten gehe, aber wenn ich eine Mutter bin, ist auch zum Beispiel die Kinderbetreuung oder wenn ich schon in Pension bin, wäre auch, dass ich eine gemeinnützige Leistung oder soziale Leistung irgendwo verbringe. Wichtig ist die strukturierte, dass man einen strukturierten Tagesablauf hat. Das ist ganz was Wesentliches. Dann muss das Einkommen gesichert sein. Es muss eine Kranken- und Unfallversicherung bestehen. Die im Haushalt lebenden Personen müssen die Zustimmung geben. Und wenn einmal alle diese Komponenten zusammen sind, dann muss man schauen, okay, besteht eine Missbrauchsgefahr und können nicht diese, dass er die Vollzugsform des elektronisch überwachten Hausarrests missbraucht. Und wenn es so eine Missbrauchsgefahr gibt, kann ich die durch Auflagen zum Beispiel ausreichend reduzieren. Zum Beispiel, wenn es Drogendelikte gibt, dass sich regelmäßige Handkontrollen angeordnet werden oder dass ein bei Alkoholikern, dass einfach Alkoholkontrollen durchgeführt werden. Und wenn dann eine negative Missbrauchsgefahr besteht, dann wird mittels Bescheid ein elektronisch überwachter Hausarrest genehmigt. Dazu haben wir vom Prozess vorher, es wird ein Antrag gestellt. Da gibt es ein eigenes Formular, das man sich im Internet runterladen kann. Das wird ausgefüllt, dann wird es an die Justizanstalt, vor der man seine Strafe antreten müsste, hingesandt. Die treten dann in Verbindung mit den Antragsteller. Dann wird der Verein Neustart, der uns dabei unterstützt, das ganze soziale Umfeld und die ganzen Fakten nochmal zu prüfen. Dann kommt der Antragsteller nochmal in die Justizanstalt, dann wird das alles gemeinsam besprochen, dann wird ein Bescheid erlassen und dann kommt er an dem Tag, wo er seine Strafe antritt, in die Justizanstalt, wird formell aufgenommen und fährt dann unmittelbar nach Hause, wo dann unsere Techniker die Fußfessel zu Hause installieren. Und da sind wir dann auch genau wieder beim Charlie, der was dies dann abwickelt mit seinen Leuten.
Ja, danke Iris, danke. Ich möchte nur einen Schritt noch vorgehen, was die Bewilligung angeht. Wenn alle diese Bedingungen, die du aufgezählt hast, erfüllt sind und eben die Risikoeinschätzung auch entsprechend positiv oder negativ in dem Sinne dann ausfällt, dass keine Gefahr angenommen wird eines Missbrauchs, dann ist aber noch immer eine wichtige Sache, die es gilt zu überlegen bzw. zu prüfen, ob nämlich eine Überwachung dieses Hausarrestbereiches oder dieses Hausarrestes in der Unterkunft technisch überhaupt möglich ist. Technisch möglich heißt, beziehungsweise der Strafvollzug legt dann Bereiche in der Unterkunft, im Haus, in der Wohnung fest, die dann faktisch für die Person ab dem Zeitpunkt der Strafhaft im Vollzug EH die fiktive, eine virtuelle Zelle, einen virtuellen Haftraum darstellen. Und EUH ist Indoor, das heißt, der Haftraum ist dann die Wohnung, Indoor, nur der Wohnungsbereich, oder eben das Haus, Indoor. Der Gartenbereich zum Beispiel zählt nicht dazu. Das muss auch überwachbar sein. Und wenn natürlich eine Überprüfung negativ ausfallen würde, das heißt, dass technische Umstände dort auftreten, die eine Überwachung, durchgehende Überwachung, ist gemeint damit mit 24 Stunden, 7 Tage die Woche, nicht möglich ist, nicht sichergestellt ist, dann wäre sozusagen auch die finale finale Möglichkeit noch, dass man es an der Adresse zumindest nicht machen kann. Ja, also wir hatten schon Fälle in der Vergangenheit, wo eben das dann nicht stattfinden konnte, weil eben zum Beispiel eine primäre technische Voraussetzung für die elektronische Überwachung die Mobilfunkabdeckung ist. Und wenn in dieser Unterkunft, in diesem Haus, in dieser Wohnung, in dem Bereich, den wir durchgehend überwachen wollen, keine Mobilfunkabdeckung durchgehend ausreichend, technisch ausreichend gegeben ist, dann kann das dort nicht stattfinden.
Das heißt also, das gesamte Mühlviertel ist von der Fußfessel ausgeschlossen.
Nein, Gott sei Dank und auch im europäischen Vergleich, muss man sagen, ist unser Mobilfunknetzwerk in Österreich ganz gut aufgestellt. Aber Okay. Wir finden leider Gottes in unserem Geschäft immer wieder Fleckerl in Österreich, Gegenden, auch mitten in Wien erst vor gar nicht langer Zeit, wo eben es dann technisch nicht möglich war, den Bereich zu überwachen. Das kann man sich so vorstellen, ein großer Wohnblock in Wien, und dort ist eine Wohnung drinnen, die der Antragsteller, die Antragstellerin eben bewohnen will während dieser Zeit. Und dann begibt man sich dorthin, überprüft es technisch, ein Team, und stellt fest, dass eben beim Eingangsbereich des Gebäudes, ja, wenn man das Gebäude betritt aufgrund der Bausubstanz, dass da drinnen gar nicht mehr funktioniert, nicht ausreichend, nicht in der Art und Weise, wie es unsere Geräte benötigen. Und dann würden wir ja nicht wissen, was im Haus passiert, ob er in der Wohnung bleibt oder ständig irgendwo in einer anderen Wohnung sich aufhält. Also wir würden erst wieder eine entsprechende Information bekommen, wenn die Person wieder ins Freie geht und wieder Mobilfunkabdeckung da ist. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht möglich ist. Und wir dann vielleicht, wenn jemand freitags nach der Arbeit nach Hause kommt und dann am Montag erst wieder zur Arbeit gehen würde, theoretisch das ganze Wochenende sozusagen keine Daten von der Fußfessel bekommen würden. Also das ist so eine finale Grundvoraussetzung natürlich, neben allen Punkten, die die Kollegin Hofer aufgezählt hat, die natürlich gesetzlich festgelegt sind, ist natürlich der Praxisumstand, dass es auch überwachbar sein muss, die finale Überprüfung, die grundsätzlich stattzufinden hat. Wenn das aber alles klar ist, um das jetzt sozusagen dann fertig zu erzählen, wenn das alles klar ist, dann ist es so, wie die Kollegin Hofer gesagt hat, am Tag des Strafantrittes oder wenn es im Vektorbereich stattfindet, bei der Überstellung in die Freiheit sozusagen, in die Vollzugsform EH, dann wird die Fußfessel montiert von den entsprechend geschulten Personal in der Justizanstalt, am Bein montiert, aktiviert, montiert. Dann fährt man mit der Wohnung in die Unterkunft. Dort wird technisch vermessen, also eine Basisstation, eine Überwachungsstation installiert. Und mit dieser Überwachungsstation können wir sicherstellen, dass sich die Fußfessel nicht weiter als bis zur Wohnungsmauer, bis zur Hausmauer bewegt. Wenn er sie bei der Tür dann rausgehen würde oder in den Garten gehen würde, dann würde die Fußfessel sozusagen aus dem Bereich dieser Überwachungsstation verschwinden und dann würde es einen Alarm geben. Also so ist die technische Abwicklung. Und Sie haben vorher schon einmal angesprochen, dass eben GPS-Fußfesseln verwendet werden als Standard bei uns für die Überwachung. Das ist korrekt so. Das heißt aber, indoor, im Haus, in der Wohnung, im Hausarrestbereich erledigt diese Arbeit für uns die Überwachungsstation, die dort aufgestellt ist. Da braucht die Fußfessel sich nicht orten über GPS oder Mobilfunknetzwerk oder WLAN, was auch immer. Sondern da wissen wir, ist bei der Station, ist zu Hause. Damit brauchen wir nur Mobilfunkabdeckung unter Anführungszeichen. Und wenn die Fußfessel den Bereich verlässt, unerlaubterweise oder erlaubterweise, dann muss die Fußfessel sich orten beginnen und sagt uns oder übermittelt die Daten an die Überwachungszentrale, wo sich die Fußfessel ständig befindet, beziehungsweise die Person dann ständig befindet.
Also mir kommen da so viele Fragen, während Sie beide erzählen. Ich möchte jetzt vielleicht einmal einhaken, auch was gerade im Chat die Frage gekommen ist, es gibt eben diese erlaubten Aktivitäten, wo ich aus der Wohnung dann rausgehen darf, zum Beispiel zum Arzt, glaube ich, oder? Also medizinische Grundversorgung, einkaufen, habe ich selber gelesen, ist auch erlaubt, also den Lebensunterhalt abzudecken. Jetzt nicht gewohnt, sondern halt Lebensmittel zu kaufen. Vielleicht gewohnt auch, weiß ich nicht genau. Wäre spannend. Kleidung zu kaufen und eben auch zur Arbeit zu gehen. Wie wird das kontrolliert, dass ich sollte dann wahrscheinlich auf dem schnellsten Weg in die Arbeit fahren und nicht übers Burgenland. Ich bin auf dem Weg, bin eher auf dem Weg zur Arbeit. Also wie schaut es aus mit dem Erlaubten und Verlassen der Wohnung dann?
Ja, Iris, bitte, wenn du für die AB-Gestaltung oder die Tagesstruktur vielleicht erzählen kannst, ob Einkäufe in welchem Ausmaß erlaubt sind. Ja. Damit die Zuhörer das auch alle wissen, was alles möglich ist. Und dann würde ich wieder anschließen mit der technischen Komponente.
Ja, man muss sich das vorstellen. Es gibt ein Aufsichtsprofil. Das wird erstellt eine Woche, 14 Tage im Vorhinein. Also die in EUH angehaltene Person hat regelmäßigen Kontakt zu Neustart. Da wird ein Aufsichtsprofil erstellt. Da wird festgelegt, von wann bis wann verlässt er eben den überwachten Bereich, um arbeiten zu gehen. Da wird auch berechnet, wie lang ist der Weg dahin. Also übers Burgenland geht schlecht, weil laut Bus braucht er nur 15 Minuten. Mhm. Dann wird selbstverständlich, weil ja der elektronisch überwachte Hausarrest gerade eine Vollzugsform ist, die viele Stigmatas nicht bringt, man geht einkaufen, es werden Zeiten vorgesehen, wo einkaufen gegangen wird, es werden Zeiten vorgesehen, wenn man auch Kinder hat, wo man, die Kinder können ja nichts dafür, dass man mit denen auf den Spielplatz gehen kann, aber halt alles strukturiert. Ich kann nicht sagen, jetzt gehe ich auf den Spielplatz, sondern es muss im Vorhinein, wird das in den Aufsichtsprofil vorbereitet und eingegeben. Das wird dann eingespielt und damit sind wir eigentlich schon wieder bei den...
Darf ich da nur ganz kurz einhaken? Wenn ich jetzt, so wie Sie, Herr Peiner, das vorher gesagt haben, ich habe ein Haus zufällig, ja, und einen Garten und meine Kinder... meine Kinder möchten mit mir im Garten spielen, auch spontan, weil Kinder sich ja nur zum Teil an so festgelegte Rahmenzeiten halten, wenn sie Lust haben zu spielen. Muss ich dann tatsächlich sagen, na, hupsi, du musst jetzt mit alleine Trampolin springen gehen.
Ja, so ist es.
Ach, so ist es, okay.
So ist es, ja. Diese Vorgaben, die Kollegin Hofer angesprochen hat, diese Vorgaben sind sehr strikt. Ja. Das heißt, dieses Aufsichtsprofil legt konkret den Tagesablauf fest, zeitlich und von den Gründen her, was man machen darf. Ja. Und dieses Aufsichtsprofil oder diese Vorgaben dürfen nicht selbstständig abgeändert werden. Das heißt, es ist so ein Credo, das über dieser Vollzugsform auch so besteht. Und es gibt da auch jede Menge entsprechende Judikatur dazu mittlerweile über die vielen Jahre, die das genauso sieht. Das heißt, wenn sich etwas ändern muss an diesem Aufsichtsprofil, weil zum Beispiel die Arbeitszeiten sich ändern oder spontan ein Arztbesuch notwendig ist, dann gibt es diese Überwachungszentrale, die ich schon angesprochen habe vorher. Mhm. Die Überwachungszentrale ist eine zentrale Einrichtung, die in Wien installiert ist und die alle Fußfesseln in ganz Österreich überwacht für alle Justizanstalten. Und die nicht nur die Überwachung durchführt, sondern auch die zentrale Ansprechstelle ist für alle überwachten Personen, für den Verein Neustadt, für die Justizanstalten, wenn es um die Praxisumsetzung des ÖH geht. Und dann ich sozusagen mit meiner Kompetenzstelle oder als Verantwortlicher in der Kompetenzstelle bin dann in regelmäßigen Austausch mit der Überwachungszentrale und den Justizanstalten, um eben die Einhaltung dieser Vorgaben, beziehungsweise wenn Anpassungen notwendig sein sollten, aus welchen Gründen auch immer, auch entsprechend so abzustimmen und zu akkordieren. Und die Überwachungszentrale kann dann sozusagen im Auftrag der Justizanstalt, wenn jemand sagt, spontan, heute keine Arbeit, ich bin krank, ich gehe dann später zum Arzt, dann müssen Sie die Überwachungszentrale anrufen, von diesem Umstand die Überwachungszentrale in Kenntnis setzen. Und die Überwachungszentrale hat die Kompetenz, dieses Aufsichtsprofil abzuändern, kurzfristig. Und die ändert es nach den entsprechenden Angaben ab, überprüft es, soweit es möglich ist zu dem Zeitpunkt, oder später aufgrund der GPS-Daten der Fußfessel, ob das dann auch so alles gemacht wurde, was da besprochen wurde. Und übermittelt dann an die Justizanstalt, an die Zuständige, beziehungsweise den zuständigen Verein Neustadt-Mitarbeiter, das geänderte Aufsichtsprofil, damit alle wissen, was denn hier jetzt geändert wurde. Und gleichzeitig, beziehungsweise im Anschluss, macht die Überwachungszentrale eine neue Programmierung der Fußfessel, damit die Fußfessel die neuen Informationen bekommt, was sie denn jetzt geändert machen soll oder nicht machen soll. So läuft es in der Praxis ab. Sie sehen, es geht sozusagen vom theoretischen, vom administrativen Ablauf immer direkt Hand in Hand mit dem technischen Ablauf, beziehungsweise dann wieder auch in die Richtung vollzugliche Zuständigkeit der Justizanstalt.
Wenn Sie sagen, Überwachungszentrale, ich bin ein großer Science-Fiction-Fan, ja. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, das ist ein abgedunkelter Raum, da sitzen Menschen, die ja mehr Cyborg als Mensch sind drinnen und starren da auf riesige Bildschirme, wo rote Punkte und grüne Zahlen herunter sind, matrixartig, und da werden alle, was sich für 1000 Fußfesseln von ganz Österreich überwacht, und dann leitet das Telefon und es ist wieder wütend oder so. Und man löst halt gerade die Sprengfalle, die sich sicher nicht auf einer Fußfessel befindet, aus oder so. Wie gesagt, ist ja.
Eine blühende Fantasie.
Ja, aber ich erlebe das regelmäßig, dass sich die Leute das so vorstellen. Wir machen ja sehr viele Termine mit dem Verein Neustadt auch, um so Vernetzungstreffen, wie wir es nennen, um sozusagen die Praxis mit der Theorie oder der Überwachung am Bildschirm auch zu verknüpfen, damit alle Beteiligten, alle Stakeholder, wie es so schön heißt, auch wissen, was die anderen machen, damit man besser versteht, wo kommen die Anforderungen her, was sind die Herausforderungen. Und da erlebe ich es regelmäßig, dass sich das Kolleginnen und Kollegen auch von Neustadt, vom Verein Neustadt und sagen, denken, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. So wie im Fernsehen oft, wenn man die Überwachungszentralen der ASFINAG sieht, wo keine Ahnung, riesige Bildschirme jedes Auto in ganz Österreich anzeigen anscheinend. So ganz ist es bei uns nicht. Es ist eine Sache, die gewachsen ist, wie ich schon erzählt habe, seit 2010 über die vielen Jahre. Und faktisch sind es Bildschirmarbeitsplätze, wo Kolleginnen und Kollegen sitzen und sozusagen auch auf einem kleinen Bildschirm dann sozusagen Überwachung durchführen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wenn jemand anruft, dann hat er Kontakt mit einem Kollegen, einer Kollegin der Überwachungszentrale, die ruft die Daten im Bildschirm auf, also in der Anwendung, in der Überwachungsanwendung auf, macht diese Änderungen, macht Anpassungen, gibt Auskunft oder natürlich auch im Anlassfall, wenn ein Alarm aufpoppt, dass die Person jetzt vielleicht abweicht von den Vorgaben, dann wird auch proaktiv von der Überwachungszentrale die Person angerufen, ja, auf dem Mobiltelefon und fragt nach, was denn jetzt zu dieser Abweichung geführt hat, weil sie eigentlich vielleicht schon seit 20 Minuten zu Hause sein müsste. Und die Person ist noch immer nicht zu Hause. Und dann muss sich die Person erklären. Ja. Also so darf man sich das vorstellen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die da in der Überwachungszentrale sitzen, die kümmern sich um alle Daten, alle Informationen, die von allen Fußfesseln da aus ganz Österreich reinkommen, die aber chronologisch geordnet sind. Und natürlich nimmt sich sozusagen jeder Kollege, wenn da irgendein Alarm aufpoppt, nimmt man sich das, schaut sich den Sachverhalt an, prüft die Umstände, nimmt Kontakt auf. Oder im Worst-Case-Fall, wenn da irgendwas schiefläuft, dann wird ein Bericht an die zuständige Justizanstalt erstellt von der Überwachungszentrale. Und die Justizanstalt kümmert sich dann um die weiteren Schritte, was denn jetzt zu passieren hat, wenn er oder sie sich nicht an die Vorgaben gehalten hat. Das kann auch mit normalen Bildschirmen erledigt werden. Und es muss nicht so eine futuristische Überwachungszentrale sein, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen würde. Ja.
Aber es ist dann quasi schon so, bei Ihnen, Frau Hofer, dann leitet das Telefon und dann meldet sich wer von der Überwachungszentrale, wir haben einen Runner und dann geht's. dramatische Musik spielen und Sie rucken aus.
Sehr dramatisch. Meistens ist wenig dramatisch, zum großen Glück. Es kommen dann Berichte eben von der Überwachungszentrale. Wir nehmen dann seitens der Justizanstalt die Mitarbeiter Kontakt mit den Insassen auf. Man muss ja immer denken, wir haben ja eine strenge Prüfung. Und es gibt Sachen, aber das sind meistens kleine Sachen, entweder Alkoholisierung, wenn sie zurückgekommen sind oder wenn man sie dann hereinruft zu einem Drogentest oder überhaupt nur eine Belehrung, damit die... Am Anfang ist es schwer, für manche ist es sehr schwer, in die Struktur hineinzukommen, weil so strikt, wisst man, glaube ich, ist nie mehr überwacht worden seit dem Kinderalter, dass man wieder genau um die Zeit zu Hause sein darf, nur da darf ich hingehen. Und das ist natürlich für viele am Anfang schon sehr fordernd, weil sie natürlich gerade diese Striktheit aufstehen, arbeiten, sehr schwer ertragen können. Dann wird üblicherweise einmal in die Justizanstalt geholt und ein Gespräch gesucht, also eine niederschriftliche Belehrung gemacht. Und wenn es dann gehäuft wieder auftritt, ist natürlich schon zu prüfen, ob er weiter in der Vollzugsform des elektronisch überwachten Hausarrestes angehalten werden kann oder ob diese zu widerrufen ist und der Rest der Strafe in der Justizanstalt zu verbüßen ist.
Das ist dann die ultimative Konsequenz, wenn man sich nicht an die Vereinbarungen halten kann, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe jetzt nur, also mir fällt mir die ganze Zeit im Kopf, schwirrt mir herum, was ist, wenn ich Raucher bin oder Raucherin und nicht in der Wohnung rauchen möchte? Das kann man so alle halbe Stunde, 5 Minuten im Protokoll, darf ich vor die Tür gehen?
Eine absolut legitime Frage und kommt nicht selten vor. Genauso wie der Umstand, den Sie vorher kurz angesprochen haben, Haustiere.
Ja, genau.
Das ist so dieses Spannungsfeld natürlich auch. Eigentlich sind wir, also die Kolleginnen und Kollegen, die in der Überwachungszentrale Dienst versehen, sind Exekutivbedienstete, sprich Justizwache Beamtinnen, Justizwache Beamte, die dort auch vor den Bildschirmen sitzen. Und dieses Spannungsfeld auch, wie die Kollegin Hofer gesagt hat, um da sensibel genug damit umzugehen, wie funktioniert es in einem Gefängnis, was ist nicht erlaubt, was ist dann vielleicht eine Ordnungswidrigkeit, wie es so schön heißt, wie funktioniert es dann draußen, wenn jemand im privaten Umfeld ist, die privaten Einflüsse hat, sich bemüht, sich an alles zu halten, aber dann nicht immer so kann, speziell weil die Herausforderungen bzw. die ganzen Bedingungen sehr strikt sind. Und man muss dazu sagen, das Umfeld meistens gar nichts davon wissen soll. Ja, das ist ja diese Stigmatisierung, die da nicht passiert, ist ein großes Credo auch. Unsere Kolleginnen und Kollegen, wenn die in die Wohnung fahren, wir fahren nicht uniformiert dorthin, sondern in ziviler Kleidung, eben damit, um sozusagen die persönlichen Umstände der Person zu schützen. Und wenn natürlich die Herrschaften nicht wollen, dass ihre Familie teilweise sogar oder die Freunde, Bekannten das mitbekommen, dann ist es natürlich schwierig, wenn jemand sagt, gehen wir nach der Arbeit noch schnell auf einen Kaffee oder auf ein Bier. Und das wird sich nicht ausgehen, weil sonst würde es sich mit dieser Wegzeit nicht ausgehen, die Kollegin Hofer angesprochen hat, weil man dann nicht mehr pünktlich zu Hause sein könnte. Und erzählen will man es ja nicht. Also alle diese Umstände kommen natürlich dazu. Und natürlich gibt es auch Dinge, die man im Leben, das Leben grundsätzlich geht ja weiter draußen. Ja? Man geht ja nur an dem Tag X in die Justizanstalt, bekommt eine Fußfessel montiert, geht dann nach Hause, ja, und hat vorher ein Leben gehabt, hat dann während dieser Haft ein Leben und danach auch wieder. Es gibt natürlich Leute, die vor der Haft einen Hund gehabt haben oder die einen Hund haben, Haustiere haben. Natürlich nehmen wir da Rücksicht drauf und schauen, dass wir das in dieser Tagesstruktur verpacken können. Man kann da aber natürlich nichts erfinden. In der Hausarrestverordnung, die ja sozusagen die Grundlage für die Vollzugsform ist, gibt es ein bestimmtes Regelwerk, taxativ aufgezählt, wann darf man den Hausarrestbereich verlassen. Und da gibt es diesen Punkt mit sonstigen Gründen. Unter diesem Punkt kann man dann einiges sozusagen subsumieren und sagen, okay, das fällt unter sonstige Gründe und Sie dürfen an dem Tag mit dem Hund zweimal Gassi gehen. Man kann sich das aber nicht so vorstellen, dass dann jemand, der zwei Hunde hat, den ganzen Tag rausgehen kann, wann er will, nur weil er zwei Hunde hat. Also es wird auch da drauf geschaut, sehr genau, dass diese Einschränkungen, die jeder andere ohne Hund, ohne Haustier auch hat, auch hier da sind. Ja, das heißt, sehr gut oder am einfachsten in der Praxis funktioniert es, wenn es Familienangehörige gibt, die dann diese Tätigkeit erledigen können in der Zeit. Das wäre so das Primäre, was man natürlich auch den Leuten bei der Antragstellung schon erzählt, bei der Aufklärung, was auf sie zukommt. Ja, was natürlich ein No-Go ist für uns und für mich persönlich auch, wenn man dann plötzlich während der Haft mit der Information rüberrückt, ich habe mir jetzt einen Hund angeschafft. Ja, so nach dem Motto, ich brauche jetzt mehr Zeit außerhalb des Hausarrestbereiches, weil jetzt habe ich plötzlich einen Hund. Also diese Dinge funktionieren natürlich nicht so gut, ja. Aber wenn das alles schon vor der Haft, vor dem Antrag vorhanden war, dann nehmen wir schon sehr wohl Rücksicht drauf und versuchen Rücksicht drauf zu nehmen. Genauso, was das Rauchen angeht. Es gibt viele Raucher, die eben nicht in der Wohnung, nicht im Haus rauchen. Diese Einstellungen, von denen ich gesprochen habe, mit dieser Überwachungsstation, die da installiert wird, wie die elektronisch eingestellt wird, wie weit sich die Fußfessel am Bein sozusagen wegbewegen darf und wann ist dann draußen und wann ist dann drinnen. Das kann man dann schon ganz gut hinbekommen, dass man auch ein, zwei Meter auf der Terrasse, wo eben sonst üblicherweise geraucht wird, auch das sozusagen auch genehmigt und möglich macht. Eine Zigarettenlänge, ja, die man so üblicherweise braucht, Zeit, die man dafür braucht, das ist so auch dann dieser Richtwert. Ja, aber nicht dann, ich bin schwerer Raucher und ich rauche immer 5 Zigaretten. Das ist so wie das Beispiel mit vorher kein Hund, dann plötzlich Hund. Ja? Also wir versuchen dann in der Praxis schon sehr genau hinzuschauen, was ist notwendig, kommen den Leuten soweit es möglich ist, technisch und auch natürlich administrativ entgegen. Aber es ist eine Strafvollzugsform. Es werden die Leute vorher aufgeklärt, was auf sie zukommt und wie die Einschränkungen sind, wie restriktiv die Umstände sind. Und dann müssen sie sich auch vorher überlegen, weil sie stellen ja den Antrag, ja, ob sie damit dann auch umgehen können. Probleme tauchen dann vielleicht immer auch auf, wenn es dann längere Haften werden, wenn die Haften im ÖH länger dauern. 1-2 Monate werden dann einmal übertaucht, also das meine ich jetzt, leichter durchzuhalten, durchgetaucht, als wie dann 6 oder 7 oder 8 Monate. Ja? Also alle diese Umstände, und da sind wir ja auf einem ganz guten Weg eigentlich, dass diese Aufklärung während der Erhebungsphase, vor der Bewilligung sehr gut funktioniert, dass die Leute wirklich eine klare Vorstellung, dass wir ihnen eine klare Vorstellung versuchen zu vermitteln, was auf sie zukommt, damit man nachher nicht Erklärungsproblematiken haben, Umstände, Verstöße, weil sie ständig irgendwo, keine Ahnung, auf irgendeinem Raucherplatz, irgendwo beim Nachbarn plötzlich meinen, rauchen gehen zu müssen.
Ja. Da möchte ich vielleicht ganz kurz einhaken. Das ist nämlich sehr interessant, was Sie beide jetzt gesagt haben. Auch von diesem, sage ich mal, man sagt immer im Strafrecht Menschels, und das ist ja das, was ich als Verteidiger beobachte, sowohl in der Untersuchungshaftsituation wie dann auch im Strafvollzug. Man hat immer Leute, also auch Mandanten von mir, die dann irgendwie ein bisschen versuchen, das System so ein wenig zu dribbeln, also sowohl in der U-Haft wie in der Strafhaft wie dann bei der Fußfessel. Es gibt aber immer diese, letztlich sehr gut arrangieren und dann eigentlich auch, also in der Justizanstalt, da ist man dann eher als, also Fußfessel, da fällt man als Anwalt schneller mal aus, weil dann die Leute nicht mehr, die Vertretung nicht mehr brauchen. Aber das merke ich schon, dass so dieses Miteinander in der Justizanstalt manchmal, also das ist schon, dieses Hafterlebnis gestaltet sich schon so und Unmenschen, das muss man ganz ehrlich sagen, ganz im Gegenteil, sind Justizwachebeamte nicht. Also so wie ich das erlebe in meinem Umgang, wie sie auch von den Mandanten beschrieben kriege, und das kann ich für die Justizanstalt Wels auf jeden Fall sagen, für Linz auch und auch für Ritt und die anderen Justizanstalte in Oberösterreich, das haut recht gut hin. Also ich glaube, wenn man da nicht blöd ist, dann sind sie auch nicht blöd zu einem selber, sage ich jetzt einmal. Und das sehe ich auch da jetzt, was Fußfessel betrifft. Was ich an dem Punkt sehr interessant finde, ist das, ich habe auch gewisse Mandanten, also bei mir ist ja immer die Frage, wann komme ich raus? Das ist so dieses große Element, dann sage ich immer Halbstraf, ein bisschen schwierig, aber Drittel sehr gut und dann halt 12 Monate abbrechen, Fußfessel. Aber ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, dass ich mit manchen Mandanten von mir, man lernt es ja kennen, auch sozusagen dann auch ganz klar versuche, das ein bisschen zu beraten und zu sagen, naja, es gibt einen Freigang auch. Und sind sie nicht bewusst, dass der Freigang, wo sie faktisch ja trotzdem wieder einrücken müssen in die Justizanstalt, oft für die Leute als wesentlich freier empfunden wird wie die Fußfessel, eben weil sie diese Zeitvorgaben zumindest in der Sicht oft nicht haben. Das ist zumindest meine subjektive Beobachtung. Und wo die Leute mal nicht wissen, also ich war jetzt einmal bei einer Appellierung von der Fußfessel dabei und das wird sehr gut verdeutlicht auch, dass man sagt, das ist halt schon oft. Also das ist nicht auf der Gaudi sein und draußen sein und irgend sowas am Fuß haben. Ja. Das ist mein Statement dazu. Und
da bin ich komplett bei Ihnen. Nämlich, dass das Haft ist dann und durchgehend Haft ist und sich in diesen Monaten des ÖH nichts daran ändert und dieselben Verbindlichkeiten durchgehend gegeben sind, das vergessen die Leute dann sehr oft oder es wird dann etwas schwammig. Da bin ich komplett bei Ihnen. Die Umstände, die dazu führen, dass Leute ein falsches Bild bekommen, ist vielleicht auch, dass sie sehr oft sehr auf Informationen von Personen oder Mithäftlingen oder anderen Gefangenen verlassen, die nicht der Realität entsprechen. Oder Erfahrungen von Personen, die schon einmal ein Fußfessel gehabt haben oder die Vollzugsform schon einmal ausprobiert haben, möchte ich einmal so sagen, und der Meinung waren, naja, das funktioniert überhaupt nicht und das ist ja komplett ein Wahnsinn. Wir haben, und das war nicht nur zu Beginn der Einführung der Fußfessel so, sondern es kommt, ich habe mir jetzt wieder Zahlen angeschaut vor unserem Termin, auch heuer war es wieder, dass es 2 Fälle gegeben hat, wo Leute freiwillig, ja, sozusagen die Fußfessel also zurückgetreten sind und die restliche Strafe dann in der Justizanstalt angetreten haben, Warum ist es so? Einerseits, weil man falsche Vorstellungen hat und sich an diese Strukturen und diese strengen Vorgaben dann doch nicht so halten kann oder halten will. Und dann kommen natürlich auch oft persönliche Umstände dazu, Beziehungsgeschichten natürlich, die sich dann abspielen, auch zu Hause vielleicht im Umfeld, und wo man dann aber nicht weggehen kann oder davonlaufen kann, weil man ja zu Hause eingesperrt ist. Ja, also diese Dinge führen dann auch oft dazu, diese Beziehungsprobleme zu Hause, dass die Leute dann sagen, nein, das kann nicht funktionieren oder andere Wohnmöglichkeit habe ich nicht, ich gehe jetzt wieder ins Gefängnis. Ja, und klar, da bin ich auch bei Ihnen, dass man den Leuten sagen muss, es gibt den Freigang als Vollzugslockerung, was kann man da alles machen, was ist da möglich, und es gibt die Vollzugsform EH, was in der Begrifflichkeit schon komplett was anderes ist. Das eine ist gelockerter Vollzug, Strafvollzug, aber im Gefängnis. Und das andere ist eine eigene Vollzugsform mit einem eigenen Regelwerk. Und das darf man dann nicht vermischen und auch nicht irgendwie künstlich ein Spannungsfeld aufbauen versuchen, weil es komplett konträre Dinge sind.
Und ich glaube schon, auch wenn der Freigang im ersten Augenblick verlockend wirkt, ist ja aber gerade die Fußfessel eigentlich die Vollzugsform, was den Grundgedanken, was wir auch vom Strafrechtlichen her, von der Resozialisierung haben, und die Haftsigmata sind ja wesentlich reduzierter. Ich muss nicht von der Familie weg. Ich behalte meine Arbeit. Ich habe sogar die Möglichkeit durch die Unterstützung, dass ich eine Therapie oder was mache. Also ich glaube auch, dass das ganz, ganz was Gutes und was Wichtiges ist. Und aber auch, wir haben auch ganz viele, wo ich immer sage, da ist die perfekte Resozialisierung. Wir haben bei uns im Linz Leute, die werden zuerst im Freigang, wechseln dann in die Fußfessel. Und ich glaube, dass schon die große Gefahr ist, wenn ich aus dem Gefängnis sonst rauskomme, direkt entlassen werde, ist wieder ein kompletter Schnitt in meine täglichen Routinen. Und so mit der Mischung Freigang, Fußfessel, und dann gebe ich einmal die Fußfessel ab, aber ich bin wieder in meiner Arbeitsstruktur drinnen, und die ganzen Routinen können natürlich schon einen wesentlichen Beitrag leisten, dass es mir gelingt, in Zukunft vielleicht straffrei zu sein.
Darf ich nur ein Beispiel aus meiner Erfahrung erzählen? Unterstützt das von der Kollegin Hofer absolut. Es gab immer wieder Rückmeldungen auch von direkt an die Überwachungszentrale von überwachten Personen am Tag der Entlassung. Da hat man ja den letzten Kontakt, wenn die Fußfessel sozusagen deaktiviert wird, oder von Seiten Neustart, dass sich viele Leute positiv geäußert haben, sehr positiv oder bedankt haben, dass sie die Möglichkeit haben oder hatten und dadurch durch die engen Strukturen und durch die Führung, Leitung, Justizersteuerverein, Neustart, Überwachungszentrale, dann es geschafft haben, über Monate einen Job zu behalten und dann auch weiterhin behalten haben. Also diese positiven Ergebnisse, positiven Erlebnisse, die kommen schon immer wieder, auch heutzutage noch immer wieder vor. Und deswegen auch diese positive Geschichte, was die Vollzugsform selbst angeht.
Da muss ich dazu sagen, das ist was ich beobachte, und das ist jetzt auch werturteilsfrei. Natürlich, ich bin dafür zuständig, dass meine Mandanten möglichst nicht in eine Justizanstalt kommen oder, wenn sie dort sind, möglichst schnell rauskommen. Aber was ich trotzdem manchmal bei gewissen Mandanten bemerke, oder zumindest mein subjektives Gefühl ist, wenn die in der Justizanstalt sind, haben die das erste Mal einen geregelten Tagesablauf in irgendeiner Art und Weise. Wobei dann auch sehr interessant ist, also diese Geschichte dann, wenn es dann so quasi die Karriereleiter aufsteigen, also der Hausarbeiter, ja. Hausarbeiter ist High-End. Also das kriege ich immer sofort erzählt. Das ist für die dann ein Achievement, und das ist total interessant, also wie sich das dann entwickelt. Und da sehe ich auch die Fußfessel. Ich habe jetzt aber nur eine andere Frage. Wir reden jetzt die ganze Zeit von Fußfessel, und das ist jetzt eine basale Frage. Warum eigentlich Fußfessel? Warum quasi ein Gerät am Fuß und nicht irgendwo anders? Wie hat sich das irgendwie...
Warum nicht
warum
am Hals?
Hat sich das so herausgebildet, falls man das so...
Es gab ja auch diese Filme mit dem Arnold Schwarzenegger, die so Halskrausen getragen haben, nicht? Wenn sie die Grenze überschritten haben, dann sind so böse Sicheln herumgeflogen und haben sie geköpft. Fußfessel deshalb, weil erstens einmal diese GPS-Fußfesseln von der Bauart etwas größer sind, also deutlich größer sind wie eine Armbanduhr, wenn man sie vergleichen will, weil da natürlich ein Akku drinnen ist, eine Batterie drinnen ist, die entsprechende Leistung haben muss, um die durchgehende Betriebsfähigkeit dieses Gerätes auch sicherstellen zu können über längere Zeit und dass die überwachten Personen nicht ständig sozusagen aufladen müssen. Und aufgrund der Bauart schon ist es nicht vorstellbar, das Ding an der Hand zu montieren. Das ist einmal jetzt die Bauart, die das Gerät hat. Das Zweite ist natürlich eine sicherheitsrelevante Frage, weil natürlich das Verschlusssystem von dieser Fußfessel an den Umfang angepasst wird. Ja, Umfang heißt jetzt von dem Körperteil, wo es angebracht wird, sage ich jetzt einmal. Wenn ich das an der Hand mache, am Arm, am Unterarm auch, dann ist die Möglichkeit, das abzustreifen, ohne dass ich das Verschlusssystem kaputt mache oder so belastet, dass ein Manipulationsverdachtsalarm, wie wir das bezeichnen, auftritt, viel einfacher oder leichter möglich zu manipulieren oder versuchen zu manipulieren als am Bein. Wenn man das über dem Knöchel montiert, am Fuß, ja, dann ist die Möglichkeit, wenn das korrekt montiert ist, dass das Fußfesselband korrekt abgelenkt ist und angemessen ist, ganz, ganz schwer. Da muss man vielleicht irgendein Akrobat sein. Ich meine, es gibt jede Menge Videos in YouTube und TikTok-Videos, wie man sich einfach einer Fußfessel entledigen kann. Ja, ich gebe jedem gern ein Praxisbeispiel, wenn ich eine Fußfessel montiere, und er soll mir oder sie soll mir zeigen, wie sie diesen Lifehack dann vollzieht und die Fußfessel ohne Manipulationsalarm dann vom Bein entfernt. Das ist nahezu unmöglich. Viele glauben das und es wird schon in der Realität auch immer wieder mal passieren, dass das jemand versucht. Ja, aber auch wenn das nicht aufgeht, das Verschlussband, wenn man das versucht, über die Ferse runterzubringen mit diesem kleinen Band, dann entsteht auf dieses Fußfesselband so eine Spannung, eine mechanische Belastung kurzfristig. Auch wenn das nicht aufgeht, zeigen die Sensoren an, ui, da läuft was schief. Das ist nicht normal. Und dann ist das Fußfesselband vielleicht noch nicht offen, aber die Überwachungszentrale bekommt schon eine Alarmierung. Alter, da stimmt irgendwas nicht, das ist unüblich. Und dann kann man sich das anschauen natürlich. Und wenn die Leute dann angerufen werden und sagen, was ist mit ihrer Fußfessel? Da gibt es eine Anzeige, die ist nicht in Ordnung. Was passiert da? Dann werden diese Anzeigen im Normalfall nicht mehr auftreten. Ja? Und wenn sie dann kaputt gehen, wenn das die Anrufe dann immer wieder mal so vorkommen, dass spontan ein Fußfesselband aufgegangen ist, dann ist der Umstand wahrscheinlich, dass sie da eben solche Lifehacks vielleicht ausprobieren wollten und der Meinung waren, sie können das doch runterstreifen, ohne dass irgendwas passiert und sie scheitern dann. Und dann werden sie angerufen, beziehungsweise das geht kaputt und dann müssen sie anrufen, um eine Ausrede erfinden, warum denn diese Fußfessel, das Fußfesselband jetzt kaputt ist oder aufgegangen ist. Ich kann Ihnen aus meiner, wie ich schon sagte, Erfahrung von den ersten Tagen sagen, wenn das korrekt verschlossen ist, und davon gehe ich aus, dass die Kolleginnen und Kollegen das in den Justizanstalten korrekt verschließen und korrekt montieren, dann ist ein Aufgehen von dieser Fußfessel, ja, selbstständig, nur weil man jetzt beim Stiegensteigen einmal irgendwo hängen bleibt, ist unmöglich. Findet nicht statt.
Ich habe jetzt nur eine, vielleicht um das Ganze nur auf die Spitze zu treiben, kann die Fußfessel feststellen, ob sie auf einem Bein montiert ist, das an einem Körper dran ist? Oder ja? Also es
tatsächlich, also weil dort Wärmesensoren drinnen sind.
Ah, okay.
Aber natürlich, wenn Sie jetzt, die nächste Frage wird sein, wenn es am Hund ist, nicht, wenn wir vom Haustier gesprochen haben, dann wird es keinen Unterschied machen. Ja, ich weiß jetzt die Körpertemperatur von einem Haustier nicht auswendig, aber es sind ja viele Sensoren, die da in der Fußfessel verbaut sind, im Verschlusssystem selbst, wie ich schon sagte, mechanische Sensoren, die das Verschlusssystem absichern, Temperatursensoren bis hin zu Bewegungsmeldern, wenn nämlich eine Fußfessel sich nicht entsprechend bewegt, wie sie sich üblicherweise bewegt, gibt es auch Anzeigen, die sagt, hallo, da läuft vielleicht irgendwas schief. Also wir haben sehr viele, und das kann ich auch so erzählen, weil das kein Geheimnis ist, diese Informationen findet man von den unterschiedlichen Anbietern, die solche Systeme verkaufen weltweit, auf deren Homepages, und die beschreiben ja ihre Sicherheitseinrichtungen, wie sicher ihre Fußfesseln sind. Deswegen ist das kein Geheimnis, wenn wir das erzählen. Ein Geheimnis wäre nur, wenn wir, und das weiß ich selbst tatsächlich nicht, wie man diese Systeme oder diese Sensoren austricksen kann. Das wäre okay. Dann ein Geheimnis, aber das weiß nicht einmal ich, ob das so einfach möglich ist und wie es möglich wäre. Ja.
Ich fände es ja ein bisschen schräg, wenn man sagt, man schneidet sich das Bein ab, um die Fußfessel auszuhebeln, ist ja, weiß nicht, da muss man schon eine Güterabwägung vornehmen, sozusagen, irgendwie.
Da möchte ich wieder die Worte von der Kollegin Hofer in Erinnerung rufen. Da wird sehr viel geprüft, wer so eine Fußfessel, wer die Möglichkeit bekommt, dann tatsächlich am Ende seine Strafe im Hausarrest zu überprüfen. Wenn wir davon ausgehen müssten, dass er sie ständig versuchen oder sofort versuchen würde, die runterzuschneiden, dann wäre in unserer Abwägung irgendwas schiefgelaufen.
Ja.
Aber dass jemand in speziellen Situationen das macht tatsächlich, wenn es eben Streit zu Hause gibt, irgendwelche Probleme gibt, irgendwelche Kurzschluss hat, das kommt schon hin und wieder vor, dass jemand ein Werkzeug nimmt und sich das Band durchschneidet. Für uns ist nicht wichtig, es gibt auch Bänder von Anbietern, die metallverstärkt sind, wo man tatsächlich dann ein intensiveres Werkzeug braucht, weil man mehr mechanische Kraft aufwenden muss. Aber das ist nicht unsere Intention. Mit dem, was wir jetzt im Einsatz haben, wenn das, wie ich schon sagte, korrekt montiert ist, alles gut eingestellt ist, dann müssen wir wissen, wenn eben das durchgeschnitten wird und wenn ein Manipulationsversuch passiert, dass wir den entsprechenden Alarme bekommen.
Ja.
Wenn er sieht, das dann schafft am Ende des Tages, dann soll es so sein. Also wir können keine Metallkugeln mit Eisenketten wieder verwenden, um es so schwer wie möglich zu machen, dass die Leute sich dieses Teil entfernen. Das ist nicht die Intention.
Na, aber ich finde, man sollte es positiv verstehen. Und ich war zum Beispiel auch so ein bisschen für Fußfessel Premium, die einen Schrittzähler dabei hat und wo ich weder zum Geschirrspüler noch zur Waschmaschine
komme. Wir hatten uns mal überlegt, uns mit Swarovski in Verbindung zu setzen, ob wir nicht so gepimpte Versionen vielleicht verwenden können.
Also in unserem Geschäft entwickeln wir
so die eine oder andere Idee, wie wir sozusagen das Leben unserer überwachten Personen vielleicht doch auch noch einfacher oder
Glamouröser, das ist das richtige Wort. Die Fußfessel ist Fashion Statement. Das Orge ist das, es wird wahrscheinlich funktionieren, wenn man sich nämlich die Stoffmasken anschaut bei Covid, die relativ schnell dann individualisiert wurden.
Das haben wir jetzt aber eh nur bei einem interessanten Punkt, nämlich die Fußfessel ist er im Gegensatz zu einem Tag im Gefängnis als Insasse kostenpflichtig, sofern man diese Kosten auch aufbringen kann. Vielleicht, Frau Hofer, könnten Sie da ein bisschen näher darauf eingehen. Was ich gesehen habe, es ist maximal pro Tag 22 Euro, was überschlagen auf, wenn wirklich 12 Monate in Anspruch genommen werden, mit der Fußfessel ungefähr 8.000 Euro sind. Wie gestaltet sich das in der Realität, in der Umsetzung?
In der Realität gestaltet sich das dermaßen, dass im Rahmen der Antragstellung der Insasse einen Antrag stellen kann und dann werden seine finanziellen Verhältnisse, also wenn er keinen Antrag stellt, keine Vermögenserklärung macht, zahlt er die 22 Euro und ansonsten legt er seine finanziellen Verhältnisse dar und dann wird es an der Existenzminimumtabelle geprüft und es kann sein, dass er, wenn er schlechter verdient oder zum Beispiel ein Schüler ist oder ein Student ist, der nebenher noch studieren geht und die finanziellen Mittel nicht hat, dann kann es sein, dass er gar nichts zahlt oder 2 Euro zahlt, 3 Euro zahlt, das wird immer auf die finanziellen Verhältnisse angelegt, weil das Ziel des elektronisch überwachten Hausarrestes ist es ja nicht, damit die Republik Österreich Geld verdient, sondern es soll wirklich nur sein, dass auch in dem Bereich eine gewisse Gleichheit da ist. Und das Finanzielle ist eigentlich kein Hindernis, was aber schon ist, wenn die Kosten berechnet worden sind, dann müssen sie bezahlt werden. Auch das wäre ein Widerrufsgrund, aber ist auch wieder eine Form, ich möchte jetzt nicht sagen der Erziehung, aber doch wieder eine Struktur, dass man weiß, wenn man etwas hat, muss man es auch zahlen. Also wäre auch so ein Bereich, wo man wieder Resozialisierung, wenn ich etwas habe, muss ich etwas dafür zahlen.
Das Geld kommt in Swarovski-Franchise dann. Habe ich so richtig verstanden? Das sind Gewinn, Schneiden.
Genauso gilt das für eine Fußfessel, die man absichtlich kaputt macht zum Beispiel, weil man meint, man muss jetzt mit der Zigarette drauf schöne Brandblasen verursachen. Auch die Fußfessel muss dann von der Person bezahlt werden, nämlich die Ersatzkosten, die wir leisten müssten an unseren Vertragspartner. Ja. Also diese Kosten müssen dann auch ersetzt werden, wenn jemand mit dem Equipment nicht so umgeht, wie wir es ihm erzählen, wie er sie es zu machen hat.
Trotz allem ist aber diese Art des Strafvollzugs eine wesentlich günstigere für den Steuerzahler oder die Steuerzahlerin, weil so ein Tag im Gefängnis ist ja also für den Steuerzahler relativ teuer pro Insasse. Im Gegensatz dazu muss aber dann der quasi elektronisch überwacht wird, das selbst bezahlen, wenn er sich's leisten kann. Das finde ich, ist ja auch ein positiver Aspekt in diesem Zusammenhang.
Auf jeden Fall. Und es ist halt wirklich das Wesentliche ist bei der Fußfessel, dass wir dadurch die Arbeit erhalten bleibt. Dadurch kommt auch die Steuerleistung oder auch viele, Gott zu den Zeiten, wenn es Unterhaltszahlungen, Haftstrafen wegen Unterhaltszahlungen verbüßt werden müssen. Das ist oft die Zeit, wo der Unterhalt bedauerlicherweise wirklich dann auch bezahlt wird, weil es einfach kontrolliert wird. Und eine Voraussetzung ist, das wird als Auflage erteilt, der Unterhalt muss gezahlt werden, weil sonst wäre ja der elektronisch überwachte Hausarrest zu widerrufen. Sie hat ganz viel positive Sachen, neben dessen, dass er auch kranken- und unfallversichert ist. Durch das, dass er arbeitet, ist er auch arbeitslosenversichert. Es ist für alle eine Win-Win-Situation in Wirklichkeit, für die Gesellschaft und für den Insassen.
Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt.
Ich muss sagen, ich sehe das auch so. Eigentlich, da muss ich nur ganz kurz was sagen. Also jetzt mit der Tagesstruktur natürlich, dann haben wir ja, ich nehme an, da werden Sie mir leider zustimmen müssen, soweit ich weiß, haben wir ja trotzdem in unserer Justizanstalten Überbelegungen. Also ich glaube, es gibt relativ wenige, die unter 100% belegt sind, eher so auf 105-110%. Und da ist es natürlich spannend. Und also Tagesstruktur und was ich kenne, insbesondere in Bezug auf Suchtmittelrecht, wird ja, wenn jemand mit Suchtmitteln Geld verdient hat, wird ja der Verfall ausgesprochen. Also der Staat sagt quasi, Verbrechen soll sich nicht lohnen und die Einnahmen werden quasi abgezogen, was auch zu Schuldensituationen führt. Und da ist natürlich dann alles Problem in Bezug auf, wenn ich in der Justizanstalt bin, ist es schwierig, da entsprechend die finanziellen Mittel. Das heißt, die Leute sind dann zwar enthaftet, aber auf einem Schuldenberg. Ja. Und das liegt nicht nur am Anwalt. Ich sage es bewusst nicht nur. Aber auch wahrscheinlich. Ich weiß nicht.
Ich habe jetzt nur eine persönliche Frage, weil ich mir es eben so im Zuge der Vorbereitung vorgestellt habe, wenn es mich treffen würde. Ich bin Schauspieler und habe sehr einen total unregelmäßigen Beruf. Also es ist sehr divers, was ich den ganzen Tag mache. Viele Tage bin ich den ganzen Tag zu Hause, gehe manchmal mit dem Hund spazieren, den ich habe. Manchmal bin ich dann aber am Abend proben, je nach Probenplan, dann bin ich wieder, morgen habe ich zum Beispiel einen Dreh, da bin ich dann ab Mittag weg bis in die Nacht und so weiter. Wäre das ein Grund, mir jetzt unmittelbar die Fußfessel nicht zu erlauben, also den Antrag abzulehnen?
Das müsste man sich genau anschauen. Also ganz juristisch so einfach können wir das nicht beantworten.
Es kommt darauf an.
Es kommt darauf an.
Also grundsätzlich ist die Vollbeschäftigung vorgesehen, aber realistisch, man muss auf mindestens 20 Stunden Beschäftigung kommen. Aber so wie Sie gesagt haben, Sie haben einen Probenplan, da bringe ich schon eine Struktur rein. Ich sollte es 14 Tage im Vorhinein planen können, weil ansonsten müsste man ja wieder direkt den Kontakt mit Überwachungszentrale schauen. Aber wenn Sie sagen, ich habe meinen Probenplan, wir haben Leute, die wir regelmäßig Schicht wechseln. Also die gewisse, es ist nur wichtig, dass es planbar ist.
Okay.
Oder du lernst einen neuen Text, der heißt zum Dolsen oder zum Mitnehmen.
Nein, aber es gibt ja auch sehr viele selbstständige Personen mit Fußfesseln, die zu Beginn dann sehr oft der Meinung sind, na, ich habe ja so viele Termine und so viele Kunden und ich muss flexibel sein und so eine Struktur kommt für mich nicht in Frage. A, natürlich wieder ist es eine Sache, die schon im Vorfeld bei den Erhebungen geklärt werden sollte, dass eben eine gewisse Struktur und eben der Strafvollzugszweck, ja, der ja auch hier erfüllt sein muss, nämlich die Einschränkung in der Lebensführung, ja, über dieses Mittel auch stattfindet. Nämlich, dass man den Tag nicht frei einteilen kann, machen kann, was man will, sondern eben diese Strukturen vorgegeben bekommt und wenn es denn notwendig sein sollte, daran was zu ändern, dann eine entsprechende Genehmigung von der Justizanstalt beziehungsweise dazwischen geschalten in dem Bereich die Überwachungszentrale eine Genehmigung entsprechend einholt. Aber auch, und das, da bin ich bei der Kollegin Hofer auch wieder, wir haben, oder jede Tagesstruktur, jede Unterkunft, so weit müsste man eigentlich sogar gehen, ist individuell. Und meist das Umfeld, auch wenn man dieselbe Anzahl von Kindern hat, dann ist auch jede Familiensituation, alles ist individuell. Und dazu gehört auch diese Tagesstruktur. Wir haben sozusagen wirklich, wenn wir 400 Personen überwachen, haben wir 400 individuelle Tagesstrukturen, die regelmäßig abgedatet werden beim Neustart mit der Person und die wir überwachen und die eben festgeschrieben sind. Und wir finden und wir haben auch noch immer bei jeder Person eine Struktur gefunden, wann bestimmte Zeiten Anwesenheit im Büro zum Beispiel, wann dann flexibel wieder Termine mit Kunden. Also es hat sich noch immer ein Weg gefunden. Ja. Wenn aber jemand sich dann nicht halten will an diese Vereinbarungen, an diese Vorgaben und an diese Einschränkungen, dann muss man natürlich sagen, da sind wir wieder dort, wo, was die Kollegin Hofer gemeint hat, im Worst Case muss es dann eben widerrufen werden.
Ja. Also ich glaube, ich schaue jetzt mal so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben noch zwei zentrale Fragen, die wir stellen möchten. Die eine möchte ich gerne dir, Michael Lanzinger, überlassen, weil die hat dir im Vorfeld schon unter den Fingernägeln gebrannt, nämlich bitte.
Die Frage aller Fragen ist das Ding, es ist auch das, was ich am öftersten gestellt kriege, tatsächlich von den Leuten, was mich fragen, ist das Ding wasserdicht und kann ich damit duschen oder wie betreibe ich Körperpflege?
Ja, stoßfest und wasserdicht, das heißt, wir beziehungsweise die Kolleginnen der Justizanstalten, die geschult sind, montieren ja am ersten Tag der Haft EÜH die Fußfessel am Bein und grundsätzlich bleibt diese Fußfessel dann bis zum letzten Tag der Haft drauf. Ja, was die Person, die überwachte Person machen muss in dieser Zeit, ist täglich aufzuladen, wie ein Handy. Da gibt es entsprechendes Ladeequipment dazu, auch so eine Art Powerbank, die man sozusagen gesondert laden kann und die man mit Magnetverschlüssen an der Fußfessel ankoppeln kann und dann automatisch die Fußfessel sich volllädt. Das heißt, das muss man täglich machen, ja. Und sonst funktioniert die Fußfessel selbstständig und braucht sich die Person nicht drum kümmern. Wenn eine Störung, und das kann natürlich schon einmal passieren im Laufe von Monaten der Überwachung, hängt natürlich auch sehr oft mit der Beschäftigungsart der Personen zusammen, wie mechanisch belastet die Fußfesseln beziehungsweise das Verschlusssystem, Arbeitsschuhe zum Beispiel am Bau. Wir hatten jetzt vor kurzem Förster, die sehr, sehr intensive mechanische Belastungen im Schuhwerk dann haben, dann kann schon dort oder da vorkommen, dass auch entsprechende Störungen anliegen oder auch einmal etwas beschädigt wird, wo das dann ausgetauscht werden muss. Aber wenn sowas dem Umstand geschuldet ist, dem Beruf und nicht irgendeine, ich sag mal, fahrlässige Handhabung, fahrlässige Umgangsweise mit dem Gerät nachweisbar ist, dann zahlt diese Kosten oder diesen Austausch auch nicht die überwachte Person, sondern der Strafvollzug und lässt es wieder reparieren. Aber sie ist wasserdicht, man kann damit duschen gehen, man kann damit in der Badewanne liegen, man kann damit im Pool sein, man kann damit im Sommer am Badesee schwimmen gehen, man kann sogar, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die übliche IP68-Dichtheit, beziehungsweise, ja, ich glaube IP68, also alles das könnte man damit machen. Und kann auch, ich glaube, bis zu 15 oder 30 Meter vielleicht sogar unter Wasser sein damit. Ja, also diese Umstände hindern nicht am Leben im EH.
Darf ich mir den Fuß aussuchen?
Was mich jetzt zu der Frage bringt.
Darf man den Fuß aussuchen?
Ja.
Ja. dann ist alles gut.
Sie werden also üblicherweise von den Kollegen am Tag der Anlegung gefragt, wollen Sie links oder rechts?
Sind Sie Linksbeiner oder Rechtsbeiner?
Ja, würde vielleicht für Sportler relevant sein, Rechtsfuß oder Linksfuß, was heutzutage ja nicht mehr so üblich ist. Beidfüßig ist ja eigentlich der Standard. Aber dazu auch so eine Sache, jede Sportart ist natürlich nicht geeignet in der Zeit, dass man die macht. Fußball zum Beispiel ist so ein Thema, speziell wenn es dann, also jede Art von Kampfsport eigentlich, die sozusagen unnötig und teilweise dann doch sehr und schwer und intensiv das Fußfesselgehäuse und das Fußfesselverschlusssystem beeinträchtigen würde. Speziell Fußball, wie jeder sich vorstellen kann, wenn man da im Zweikampf ist, dann hatten wir solche Versuche schon. Das funktioniert nicht, beziehungsweise sorgt nur für Störungen und Probleme und ständig müssen dann Fußfesseln getauscht werden. Die Person muss ständig in die Justizanstalt und das verursacht Kosten und Aufwand, der nicht dafür steht. Und in der Zeit gibt es dann eben von der Justizanstalt eine Auflage normalerweise, dass eben diese Sportart in der Zeit nicht ausgeübt werden kann. Es gibt auch so Kampfsportarten, die dann eben, wo man mit dem Bein, wo die Fußfessel drauf ist, natürlich nicht auf den Sandsack kippen kann die ganze Zeit, weil das natürlich nicht der Bauweise oder der üblichen Einsatzart einer Fußfessel entspricht. So möchte ich es formulieren.
Also ich habe jetzt so das Gefühl, wenn wir dann fertig sind mit diesem Gespräch, dass ich sehr froh sein werde, keine Fußfessel zu tragen. Trotzdem, das extrem individuell ist, was ich jetzt herausgefunden habe, sehr genau auf den Menschen eingegangen wird und auf das geschaut wird, dass man tatsächlich ein überwachtes, aber doch relativ geregeltes, normales Leben führen kann und so die Integration ins allgemeine Leben und in die Gesellschaft wesentlich vereinfacht wird. Im Vergleich zu einem starken Bruch zwischen halt sehr lange im Gefängnis sein und dann plötzlich wieder auf freiem Fuß. Ich glaube, das stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Wobei es natürlich auch große Herausforderungen gibt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass diese, also ich kriege schon ein bisschen Schweißausbrüche, wenn ich so einen geregelten Tagesablauf höre. Das wäre für mich ganz schwierig, wenn ich ganz ehrlich bin. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu geregelt. Aus meiner Sicht bleibt nur noch eine Frage übrig. Michael und Michael, sind eure Fragen auch zur Gänze geklärt und gestellt?
Ja.
Super. Dann möchte ich gleich jetzt nochmal diese Gelegenheit nutzen und mich bedanken für diese sehr ausführlichen und tiefgreifenden Einblicke, sowohl von Ihnen, Frau Hofer, als auch von Ihnen, Herr Peinhardt. Das ist wirklich super. Vielen Dank.
Bitte gerne.
Zum Abschluss aber komme ich nochmal zurück auf unseren Podcast-Titel, nämlich Spoiler Alert, und frage jetzt die einfachere Frage. Haben Sie, Frau Hofer, oder Sie, Herr Peinhardt, einen Lieblingsfilm, eine Lieblingsserie?
Also ich bin eher der Serien-Junkie, würde ich sagen, wenn ich in meiner Freizeit mich vor den Fernseher setze. Ja, so Breaking Bad, Suits oder House of Cards.
Ja.
Game of Thrones, diese in diesen Bereichen entspanne ich sehr gut, sagen wir mal so. Und kann ein bisschen von der Arbeit auch abschalten.
Ausgezeichnet.
Ich bin mehr der Avatar-Typ für einen Filmschauer, obwohl House of Cards war wirklich gut.
Die stimmt, ja. House of Cards ist extrem cool, ja.
House of Cards, große Empfehlung.
Aber jetzt nur der Vollständigkeit, also Avatar, der Film und nicht The Last Airbender, der bei uns auch mit Avatar übersetzt wird. Also nicht die Anime-Serie, nur zu, okay, der Film, ja. Also
James Cameron, die großen James Cameron
und, ja, genau, das ist, ja, der ist visuell, ist einfach beeindruckend, ja, muss man ganz ehrlich sagen, das ist.
Extrem.
Extrem.
Also ich finde es super, dass wir jetzt da mal so Filme haben und Serien, die wirklich vielleicht ein breiteres Publikum, also einem breiteren Publikum bekannt sind, bis jetzt dann sehr viele Empfehlungen gekommen, die Nische von der Nische waren. Also jetzt Game of Thrones, Breaking Bad, Avatar, haben wir die großen fixen Bringer raus. Abschließend herzlichen Dank für diese Fußfessel-Folge. Der elektronisch überwachte Hausarrest ist uns jetzt allen sehr schmackhaft gemacht worden. Wichtig ist nur zu bedenken, dass es sehr viele Voraussetzungen gibt, um das wirklich genehmigt zu bekommen. keine Voraussetzung ist, einen Anwalt dafür zu, also man braucht keinen Anwalt dafür, Michael. Das ist für dich ein bisschen traurig. Aber man kann natürlich mit dem Anwalt machen. Also,
ja, man kann es mit dem Anwalt machen. Es ist auch der geregeltere Ablauf, muss man sagen. Also wenn man zuerst...
Das da stellt man sich schon ein auf das, dass dann alles geregelt ist.
Genau. So. Genau.
Ja, wunderbar. Muss man sagen. Also, lieber Drachentöter, danke für deine Expertise in der technischen Welt. Lieber Michael Lanzinger, danke für deine Einblicke und Fragen. Lieber Herr Peinhardt, liebe Frau Hofer, es war mir eine wirkliche Freude, mit zwar so starken Expertin zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und die Geduld aufgebracht haben, dass wir das auch digital über die Bühne bringen haben können. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass viele Law Lovers sich diese Folge anhören und einfach jetzt ein bisschen mehr Einblick haben in diese Art des Strafvollzugs. Vielen Dank.
Bitte.